Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, heute habe ich wieder digital jemand vor mir sitzen. Ich glaube, der sitzt gar nicht so gerne heute digital vor mir. Er lacht schon. Das ist der Dr. David Bausch. Grüß dich, David. Hallo.
Hallo, Barbara. Schön, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast für uns, denn ein paar Eckdaten, dass ihr den David einordnen könnt, warum ich den heute für euch eingeladen habe. Er ist Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler und forscht seit 2018 zu digitalen Belastungsfaktoren und digitalem Stress in der Arbeitswelt. Er ist Autor des Buches »Digitaler Stress – Schattenseite der neuen Arbeitswelt« sowie unterschiedlichste Artikel, unter anderem für das FAZ-Personaljournal oder das International Journal of Innovation and Technology Management. Beruflich ist er seit vielen Jahren in der Commerzbank als Transformationsexperte aktiv und hat die Managementberatung Digi2Place gegründet, die sich auf die Transformation der Arbeitswelt und digitalen Stress spezialisiert hat. Nebenbei, wenn er noch etwas Zeit hat bei diesen Aktivitäten, ist David oder darf gar nicht sagen, er lehrt an der Hochschule Mainz Change Management. Na, wenn das nicht mal ein gescheiter Interviewpartner für mich heute ist. Hallo David, nochmal herzlich willkommen.
Hi. Ja, volles Programm. Komm am Samstag erst aus der Vorlesung. Also es ist manchmal turbulent, das alles unter einen Hut zu bringen, aber es macht Spaß und es ist viel Leidenschaft dabei.
Das denke ich mir. So sind wir zwei ja auch ins Gespräch gekommen. Und du bist natürlich in einem absoluten Trendthema unterwegs und deshalb ist direkt die erste Frage an dich. Wieso ist digitaler Stress bereits heute eine große Herausforderung und wieso wird diese in den nächsten Jahren noch viel größer werden? Ach du lieber Gott.
Ja, das ist ja eigentlich schon die ganz entscheidende Frage zu Beginn an der Stelle. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dieser Thematik, die viele Unternehmen während der Pandemie rund um die Purpose-Findung hatten. Also bei mir ging es so, dass plötzlich die Pandemie war da und wir mussten alle unseren Purpose finden, damit wir alle irgendwie Stabilität bekommen in dieser sehr schwierigen Zeit. Und jetzt haben wir die Pandemie weitestgehend hinter uns gelassen. Ich hatte ja selber vor 3 Wochen Corona, aber grundsätzlich ist sie hinter uns und plötzlich redet über diese Purpose-Thematik jetzt so nicht mehr so ganz, ganz viel, zumindest habe ich so den Eindruck. Und wenn man dann aber digitalen Stress heranzieht, das ist ein Thema, das wird nicht vorbeigehen, weil die Digitalisierung der Arbeitswelt nicht einfach vorbeigeht, wie das jetzt eine Pandemie zum Glück dann bei der war, sondern das wird immer mehr. Und gerade im letzten Jahr haben wir mit dem Zeitalter der KI-Revolution und dem Beginn von ChatGPT und anderen ja sehr schlauen Systemen so einen Eindruck bekommen, was da noch alles auf uns zukommt. Und das heißt, das Thema wird nicht abnehmen und irgendwann vorbei sein, sondern es wird immer, immer wichtiger. Und deswegen müssen wir uns heute damit schon beschäftigen.
Ja, vielen Dank dafür. Aber jetzt hast du ein Wahnsinnswort gebraucht, dieses Purpose. Vielleicht ist der eine oder andere auch unter unseren Hörerinnen und Hörern, die nichts damit anfangen können. Die anderen, die was damit anfangen können, nämlich der Sinnstiftung, der Sinn in unserem Leben, dem Sinn in unserer Arbeit etc. Also wer mit Purpose oder Sinnstiftung was anfangen kann, da habe ich so zwei Parts in den Zuhörern, die einen winken ab und sag, geh mir weg mit diesem Purpose, mit dieser Sinnfindung. Was soll der Quatsch? Also in dem Zusammenhang gerade mal an dich die Frage, wie viel Purpose oder Sinn brauchen wir denn bei unserer Arbeit? Oder anders ausgedrückt, was macht denn Sinn und Purpose für uns Menschen aus?
Also ich glaube, dass Purpose ein ganz wichtiges Thema ist. Also ich bin da auch eher in der Fraktion, die dem Ganzen seinen Wert zuschreiben. Ich habe auch in meinem Buch darüber ein eigenes Kapitel geschrieben, weil ich glaube, es ist ganz wichtig für das eigene mentale Wohlbefinden, dass man einer Tätigkeit nachgeht, zu der man total steht und für die man auch dann ja morgens aufsteht gewissermaßen, wie es immer so schön heißt, weil das im Endeffekt die persönlichen Energieressourcen dort einfach sehr stark begünstigt, wenn man hier eben ja etwas hat, für das man weiß, für was man das tut. Und deswegen glaube ich, wird das Thema auch nicht an Wichtigkeit verlieren, aber der Fokus ist plötzlich weg gewesen. Der war halt während der Pandemie hier deutlich stärker. Und ich glaube, bei digitalem Stress wird der Fokus eben nicht einfach weggehen, sondern der wird jetzt in den nächsten Jahren immer mehr und immer stärker in den Fokus rücken. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man frühzeitig auf dieses Thema eingeht, damit man noch quasi auf dieser Entwicklung oder bei dieser Entwicklung Schritt halten kann.
Jetzt ist das mit dem Stress ja so eine Sache. Es gibt Menschen, die können Stress ganz gut. Man spricht sogar von Stressgenießern, den sogenannten. Manche, die sind schon überfordert, wenn sie drei Dinge an einem Tag erledigt haben wollen. So, was ist denn dann Stress beziehungsweise digitaler Stress beziehungsweise wie entsteht der denn für mich, für Barbara zum Beispiel?
Ja, digitaler Stress ist jetzt per se sehr stark verwandt mit analogem Stress. Ich glaube, das können wir so schon mal als Basis festhalten. Beruht auch auf dem wahrscheinlich berühmtesten analogen Stressmodell, nämlich dem transaktionalen, was sehr stark von Richard Lazarus geprägt worden ist und beschreibt so ein Ungleichgewicht zwischen Stressor und Bewältigungsstrategie. Also ich beschreibe das Thema der beiden Bewertungen von Stressor- und Bewältigungsstrategien an dieser Stelle in meinem Buch auch durchgängig, indem ich eben diesen Abgleich, was wirkt in unserem Gehirn stärker, die Bewertung, wie eine Situation auf mich wirkt oder dem, was ich ihm entgegensetzen kann. Und dieser Abgleich, damit lässt sich analoger Stress und auch digitaler Stress sehr gut erklären.
Dann habe ich eine Frage an dich, eine Verständnisfrage. Das heißt also so, selbst wenn ich einen Riesenberg vor mir habe, wie jetzt meine Masterarbeit vor mir hatte, macht mir die Masterarbeit keinen Stress, wenn ich mich hineinfühle und sage, ey, das kriegst du schon irgendwo hin. Das heißt, Stress ist eine persönliche Bewertungsangelegenheit.
Genau, also das liegt immer im Individuum. Wenn ich jetzt auf dein Beispiel ja eingehe und du hast diese Masterarbeit, das ist der Stressor, das ist das, was auf dich einwirkt, aber du weißt auf der anderen Seite, hey, du hast schon tolle Literatur, du hast einen tollen Betreuer, du hast auch schon Fachwissen, du bist methodisch super ausgebildet, all diese Faktoren, das sind ja alles Bewältigungsstrategien und die helfen dir dann letztlich diesen Druck dieser Masterarbeit, diesen Stressfaktor, dem gut entgegenzusetzen, sodass er für dich vielleicht gar nicht als solcher wahrgenommen wird, weil eben das, was du auf der Bewältigungsseite hast, viel größer ist in der Einwertung als das, was quasi Masterarbeit als Stressor für dich ist.
Dein Digital Hack.
Stress ist tatsächlich das, was du dir selber machst. Das heißt, gehst du mit jeder oder mit den meisten deiner Herausforderungen so um, dass du dir gleichzeitig vor Augen führst, welche Ressourcen und welche Unterstützung du hast, ist dein Stress für dich unter Umständen gar kein Stress mehr. Ganz spannend. Jetzt habe ich schon direkt wieder was gelernt, weil so deutlich war mir das noch nicht. Ich wusste zwar von diesen unterschiedlichen Einordnungen, aber dann stimmt ja dieser Satz, ne, was wir uns meistens sagen. Ich mache mir selber den Stress und niemand sonst.
Ja, im Endeffekt ist da viel Wahres dran, wobei der Stress ja dann letztlich sehr unterbewusst entsteht durch unser Gehirn. Wir können das aber trainieren letztendlich, dass wir unsere Bewältigungsstrategien so ausbauen, dass unser Gehirn gar nicht zu diesem Abgleich kommt, der dann zu Stress führt. Weil im Endeffekt, ich versuche das mal visuell durch so eine Waage zu verdeutlichen, dann wird es den Menschen immer deutlicher. Wenn auf der rechten Seite der Waage eben die Bewältigungsstrategien stärker sind als auf der linken Seite, dann ist das für mein Gehirn jetzt eine ganz normale Situation. Und wenn wir jetzt auf digitalen Stress kommen, dann sind die Stressoren, also sprich das, was ich quasi bewerte, das können unterschiedliche Themen sein. Da werden wir, glaube ich, gleich auch noch dran vorbeikommen. Denn die sind ganz entscheidend dafür. Und gegen viele von denen kann ich meine Bewältigungsstrategien sehr gut ausbauen. Gegen andere ein bisschen weniger. Aber da, wo ich es kann, sollte ich es auf jeden Fall tun. Und das ist ganz wichtig in dem Kontext.
Das heißt, digitaler Stress, das war die Ursprungsfrage, ist das, wenn ich meinetwegen heute in meinen Kalender gucke oder morgen und ich sehe, ich habe 10 digitale Meetings, ich bin durchgetaktet den ganzen Tag. Wenn ich jetzt aber ganz analytisch drauf gucke und würde sagen, ganz ehrlich, bei dem Meeting muss ich nicht unbedingt dabei sein, bei dem Meeting ist meine Meinung nicht erforderlich oder kann ich nichts dazu beitragen und ich habe plötzlich von durchgetaktet, nur noch 50% durchgetaktet, dann habe ich eine sehr erfolgreiche Bewältigungsstrategie entwickelt, oder?
Das wäre eine, die auf jeden Fall auf diesen, ja, Stressor der Entgrenzung und der digitalen Überladung ganz gut einwirken kann, indem ich eben auch Räume schaffe, um mich wieder quasi für die wichtigen Meetings vorzubereiten. Denn wir erleben es ja, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt Tage, da ist wirklich ein Teams-Meeting jagt das andere. Und die Zeit, sich darauf wirklich vorzubereiten und unser Gehirn auch mal zu entlüften, was früher durch die einfache Wegezeit zwischen Raum zu Raum einfach gegeben war, was ja heute komplett wegfällt, das sind auch Faktoren, die wir in einer digitalen Welt quasi künstlich hinzufügen müssen.
Deine Digital Mission.
Regelmäßig das Gehirn entlüften von dem digitalen Stress. Entlüften finde ich ein sehr schönes Beispiel und ich muss dir was gestehen, ich habe vor 2 Tagen oder so gerade einen Bericht gelesen von Silicon Valley, ja, wie sagt man, Inhaber eines Unternehmens, der gesagt hat, er hat alle regelmäßigen Meetings abgeschafft. Wow, habe ich gedacht, wie cool ist das denn? Ja, so diese Daily oder die Weekly, er hat gesagt, er bewertet das viel, viel sorgfältiger mittlerweile. Wenn keine Dailies oder Weeklies sind, geht man viel bewusster damit um, wann muss ich mit jemand dazu sprechen oder nicht oder wessen Meinung brauche ich? Also großartige Idee in dem
Ja,
Zusammenhang.
absolut. Da rutschen wir schon fast in den Bereich, was Organisationen tun sollten. Und da plädiere
Genau.
ich immer für eine ja sehr große Meeting-Inventur. Denn wir wissen, seit der Pandemie sind die Meetings länger und häufiger geworden. Also wir haben im Schnitt mehr Meetings. Es ist ja auch deutlich leichter, jetzt ein Teams-Meeting für 10 Personen einzustellen. Früher musste man erstmal einen Raum finden für 10 Personen. Und das ist da wirklich sich die Frage zu stellen. Wer braucht dieses Meeting im Zweifel? Weil diese 10 Leute, wir kennen das alle, da ist der Redeanteil maximal ungleich verteilt. Da gibt es dann 3 Stück, die machen 90% des Redeanteils aus und die anderen 7 sitzen dabei. Das heißt, sich die Frage zu stellen, welche Meetings brauche ich denn überhaupt? Und wie ist mein Beitrag, den ich leisten kann? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil durch diese Inventur der Meetings schaffe ich mir natürlich auch neue Räume, um eben an anderer Stelle meinen Arbeitsinhalten überhaupt nachzukommen. SAP hat beispielsweise den Focus Friday eingeführt, wo letztendlich keine Meetings stattfinden sollen, damit man hier produktiv arbeiten kann an den Projekten oder an welchen Arbeitsthemen auch immer. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, wie das nachgehalten wird, aber der Grundgedanke, eine freie Zeit zu schaffen, wo ich wirklich Fokuszeit einbauen kann, wo ich produktiv arbeiten kann, das fehlt uns in der Arbeitswelt immer häufiger.
Dein Digital Summary.
Überlegt euch, welche Tage ihr zu meetingfreien Tagen deklarieren könnt. Könnte ein Riesenerfolg sein, nicht nur entgegen euren Stressoren, sondern auch für eure Produktivität. Ja, jetzt hast du mir die Frage ja schon beantwortet, wie sollten Organisationen damit umgehen, beziehungsweise ich muss da noch etwas tiefer einschreiten, was können Organisationen tatsächlich präventiv dagegen unternehmen? Also jetzt weiß ich um diese Situation, ich höre im besten Fall unseren Podcast dazu als Unternehmenslenker. Jetzt sage ich ja, auf jeden Fall, die beiden haben recht. Aber wie sieht das denn tatsächlich im Alltag aus? Gut, ich kann natürlich ausrufen die SAP, ey Leute, freitags gibt es keine Meetings mehr. Hast du noch ein paar Tricks auf Lager?
Ja, absolut. Also ich finde, der allererste Schritt, der ist noch, müssen wir noch mal einen Schritt quasi vor das Thema gehen, nämlich dass digitaler Stress erstmal entstigmatisiert wird. Ich erlebe immer noch sehr, sehr viele Unternehmen oder auch Führungskräfte, für die das ein Thema ist, was auch mit Schwäche irgendwie in Verbindung steht und negativ konnotiert ist. Und Ich sehe das ganz anders, denn es ist aber eine Herausforderung, der wir uns als Gesellschaft und als Arbeitswelt stellen müssen, die eben auch nicht so einfach verschwinden wird, wie wir am Anfang dieses Podcasts ja besprochen haben. Und die Stressoren sind eben sehr, sehr vielfältig. Wir haben jetzt sehr viel über digitale Überladungen, viele Meetings gesprochen. Es werden immer mehr Technologien und digitale Systeme am Arbeitsplatz integriert. Es gibt aber noch weitere Stressoren und die muss man als Unternehmen halt kennen, damit man dann präventiv sich darauf einstellen kann. Und das sind so Themen wie die Komplexität und Ungewissheit von Technologien. Also was mache ich denn, wenn meine Mitarbeiter die Komplexität einfach nicht durchdringen können, wie sie das brauchen für ihre Arbeit, wenn sie kein gutes Handling haben? Wir kennen das, glaube ich, alle. Es gibt ein neues System und ich muss mich da erstmal zurechtfinden. Das kostet mich wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Energie. Da hilft auch nicht, wenn ich mal eine kurze Schulung hatte in dem Kontext. Also diese Komponente, da müssen Unternehmen dann sehr stark in die Mitarbeiterqualifizierung eingehen. Reskilling, Upskilling können hier zum Thema werden. Dann aber auch das Thema, ja, Unzuverlässigkeit von Technologien, wenn Technologien abstürzen, Software-Hardware-Abstürze sind gerade unter Zeit- und Arbeitsdruck ein ganz großer Faktor. Also hier braucht es einen sehr, sehr guten technischen Support. Ein einfacher Helpdesk reicht hier eigentlich schon nicht mehr, sondern man braucht hier wirklich fähige Leute, die ja auch dann die digitalen Probleme lösen können an dieser Stelle. Aber auch das Thema, was ja immer größer wird, ist das Thema Jobunsicherheit. Ich habe erst vor 2 Stunden eine Studie gelesen, wo es eine riesen Diskrepanz gab zwischen der Wahrnehmung von Führungskräften. Ich sagten, glaube ich, 30% der befragten Führungskräfte auf dem C-Level, dass sie den Eindruck haben, dass ihre Mitarbeiter sich gestresst fühlen, dass sie perspektivisch ihren Job verlieren könnten durch eine KI-Anwendung, durch einen intelligenten Algorithmus, maschinelles Learning, was auch immer. Hingegen 2 Drittel der Befragten eine gewisse Sorge hatten, dass hier eine generative KI ihnen den Job auf ja mittelfristig quasi ersetzen könnte. Und dieses Ungleichgewicht ist, finde ich, sehr, sehr bemerkenswert. Und seit 2023 haben wir das ja alle kennengelernt, was KI-Anwendungen alles können. Und ich glaube, dass viele Menschen gerade vielleicht im fortgeschrittenen Alter hier eine Sorge haben, dass der Arbeitsplatz dadurch gefährdet sein könnte. Damit müssen Unternehmen umgehen, da müssen wir als gesamte Gesellschaft mit umgehen. Und das ist eben auch ein weiterer Stressor an der Stelle. Was ich aber ganz wichtig finde, ist das Thema einer digitalen Zusammenarbeit. Das ist das Thema, was ganz viele Unternehmen halt bisher nicht in den Fokus gerückt haben. Wir haben alle ihren Code of Conduct, also die Verhaltensgrundsätze, aber wie wir in einer digitalen Arbeitswelt zusammenarbeiten wollen, welche Kanäle, wie wir kommunizieren wollen, auf welchen Zeiten wir erreichbar sein wollen und all diese Themen spielen damit rein als Grundlage für eine digitale Zusammenarbeit.
Stimme ich dir hundertprozentig zu, weil das ist in meinen Seminaren oder Vorträgen zum Thema Führen im hybriden Kontext, Führen in rein virtuellen Umgebungen tatsächlich der Schwerpunkt, weil ich merke, dass es an den Basics schon hapert, ja, dass die meisten Menschen sitzen. Ja? Ich heute untypisch vor dir, dass ich sitze. Normalerweise stehe ich vorm Rechner, so dass auch meine körpersprachlichen Gesten übermittelt werden, Signale, weil das ja schon unser Gehirn auch entlastet, etc. Oder was aus neurowissenschaftlicher Perspektive schon alleine Kamera an für einen Wert hat, weil ich mich als Teil des Teams fühle, etc., etc. Also da stimme ich dir 100% zu. Und in dem Zusammenhang auch, wenn wir uns digital nur sehen, dann werden gewisse Hormone auch nicht ausgeschüttet, die wir brauchen, dass wir uns, ja, ich will nicht sagen, zum Team zugehörig fühlen, aber dass wir uns wohlfühlen. Und was dafür entscheidend ist, ist dann auch unsere Lebenszufriedenheit. Und ich hatte ja gesagt, ich habe gerade einen Master eingereicht im neurowissenschaftlichen Bereich zum Thema, wo sind die digitalen oder wo sind die neurowissenschaftlichen Grenzen in der digitalen Zusammenarbeit? Und tatsächlich war einer der Punkte, wir haben in der digitalen Zusammenarbeit eine erhöhte Lebensunzufriedenheit. Was ist da deine Meinung zu? Wie siehst du das, David?
Ja, ist ein total wichtiger und spannender Punkt. Und in der digitalen Stressforschung spricht man hier von fehlenden Erfolgserlebnissen. Und das ist was, was ich ganz real auch selbst an meinem Arbeitsplatz erlebt habe, schon auch vor der digitalen Transformation oder bevor sie so an Fahrt aufgenommen hat. Ich habe während meines Studiums bei ja einer großen Modemarke Anzüge verkauft. Und da wusste ich am Ende des Samstags, wenn ich jetzt irgendwie 10.000 Euro umgesetzt habe an Verkäufen, ich habe einen richtigen Wertbeitrag geschaffen zum Unternehmen. Dann kam ich zu meinen ersten ja an meinem ersten Arbeitsplatz in der Bank, Commerzbank an der Stelle. Und ja, war quasi dann in PowerPoint-Folien gefangen und habe sehr viel halt unterstützende Arbeit gemacht, wie man das am Anfang seines Berufslebens macht. Ich war damals Praktikant und mir fehlte dieser Wertbeitrag total. Und
Hast die
dieses Thema
Anzüge
ist in,
getragen, nicht mehr verkauft?
ja, genau, getragen, in der Bank passte das noch gut damals. Aber tatsächlich war es halt wirklich so, dass ich mich abends gefühlt habe, ja, was hast du denn heute eigentlich gemacht? So, und dieses Thema ist in den letzten Jahren noch sehr viel stärker geworden, weil wir halt eben wirklich nach einem Tag voller virtueller Meetings uns echt mal fragen, was war das denn heute für ein Tag? Also es ist im Rausch irgendwie vergangen, aber was habe ich eigentlich geschafft heute? Und das ist, glaube ich, ein Thema, was dann, ja, da reden wir wahrscheinlich über entsprechenden Dopaminhaushalt, dass ich wirklich mich gut fühle mit dem, was ich geleistet habe an dem heutigen Tag, was in der digitalen Arbeitswelt aber sehr häufig leider fehlt.
Was meine Empfehlung ist, ich gehe tatsächlich hin, insbesondere wenn ich sehr digitale Tage habe, was sind drei Dinge, die ich heute auf jeden Fall bis zum Tagesende erreichen möchte? Und egal, ob es eine Abarbeitung ist von einer Liste oder eine Korrekturlesung von einer Korrekturdurchsicht von einer Pressemeldung, wenn ich diese drei Dinge abends abhaken kann, dann habe ich eine Form von Lebens- oder Arbeitszufriedenheit, wie du es sagen willst, und was ja auch auf den Purpose einzahlt, den wir ganz zu Beginn hatten, ja. So, und mit der digitalen Zusammenarbeit ist ja auch ein Thema, was immer so als Buzzword herumwabert, nämlich Entgrenzung der Arbeit. Also viele Menschen, gerade die Manager, mit denen ich arbeite, die Führungskräfte, die haben keinen privaten Part mehr, keinen geschäftlichen. Alles geht heute in Zeiten von Homeoffice ineinander über. Und das ist ja ein Riesenthema. Ich habe dann zwar meist für die noch die Empfehlung, ey, definier den Platz, wo du arbeitest, auch wenn es in der Wohnung ist. Das hilft schon mal. Und dort wird auch nur gearbeitet. Und wenn es nur eine Ecke ist. Und ansonsten ist das der private Raum, weil wenn wir das als Menschen erkennen, dann hilft schon allein diese räumliche Trennung. Wie gehst du damit um? Was ist deine Meinung oder Tipps?
Ja, das ist tatsächlich mit der spannendste Stressor, tatsächlich auch der, den die Menschen ja, ja sehr naheliegend unter digitalem Stress verbinden. Wann immer ich zu dem Thema was auf Instagram oder auf LinkedIn lese, dann ist immer ja always on, ständige Erreichbarkeit. Wir sind ja jetzt an ein paar Stressoren auch noch vorbeigekommen, aber dieses Thema ist so der Dreh- und Angelpunkt für ganz viele. Und ja, vor der Pandemie, da hatten wir ja immer noch regelmäßigere Bürotage und da war die Trennung der beiden Bereiche schon noch ein bisschen besser gegeben. Natürlich hatten Führungskräfte wie Mitarbeiter auch damals schon ihr berufliches Smartphone und haben auch da eine stetige Erreichbarkeit schon gehabt. Es gab sogar mal 2012 eine ARD-Sendung, Hart aber fair mit dem Titel mit dem Handy ins Bett. Und schon damals, man muss sich mal vorstellen, also Ursula von der Leyen war damals noch Familienministerin, so lange ist das her. Und da war das schon so ein großes Thema, dass die ARD dazu eine Sendung gemacht hat. Was jetzt in der Pandemie aber anders ist als damals ist, jetzt haben wir auch eine proaktive Handlungsfähigkeit. Damals war ich vielleicht erreichbar, auch noch nach Feierabend. Heute kann ich, wenn es nötig ist, mich dann abends nochmal in den Laptop setzen von zu Hause aus und gewisse Sachen bearbeiten. Da ist quasi ein Schutzmechanismus jetzt aufgebrochen, der so, sage ich mal, auf Managerebene, da kann man noch argumentieren und sagen, okay, die werden dafür bezahlt, dass sie eine erhöhte, nicht eine dauerhafte, aber eine erhöhte Erreichbarkeit haben. Aber für Mitarbeiter geht das natürlich genauso. Das heißt jetzt, für Führungskräfte ist es auf jeden Fall schon mal ein Thema, den Mitarbeiter gewissermaßen von diesem Druck freizumachen, immer erreichbar zu sein. Denn meiner Erfahrung nach, wenn Führungskräfte das nicht proaktiv ansprechen, dann werden auch Mitarbeiter lieber einmal mehr als zu wenig nach Feierabend in ihre Mails schauen. Und dann, sag ich allen Führungskräften auch ganz gerne immer, schafft euch auch eine digitale Rahmenarbeitszeit. Das bedeutet, wenn ihr ohnehin eure 8 bis 10 Stunden arbeitet, fein an dieser Stelle, aber gebt euch einen Zeitraum, wo ihr sagt, okay, davor und danach gucke ich auf keinen Fall in meine Mails. Nehmen wir mal vor 7 Uhr und abends irgendwie nach 20 Uhr, 21 Uhr. Das sind immer noch 14 Stunden Erreichbarkeit.
Dein Digital Hack.
Definiere eine digitale Rahmenarbeitszeit, damit du proaktiv der Entgrenzung deiner Arbeit entgegenwirken kannst.
Inwiefern können wir Menschen denn überhaupt digital?
Also der Begründer dieses Forschungsfelds sagte schon mal, digitaler Stress ist eine moderne Krankheit. Das kann es aber gar nicht sein in dem Kontext, weil die Aussage ist aus dem Jahr 1984. Also so modern kann das damals nicht gewesen sein im Vergleich zu heute. Ich glaube, dass wir da noch sehr, sehr viel Luft nach oben haben. Wenn man bedenkt, wie unsere Arbeitswelt sich über Jahrzehnte oder ja eigentlich Jahrhunderte entwickelt hat, dann hatten wir hier sehr viel Zeit letztendlich, uns immer wieder auf Neuerungen anzupassen. Und die Veränderungsgeschwindigkeit sind im digitalen Zeitalter aber so schnell geworden, dass hier diese Zeit einfach fehlt an dieser Stelle. Das heißt, ich glaube, wir brauchen einfach noch ganz viel Zeit und das wird einige Jahre noch dauern, bis wir halbwegs, glaube ich, da ein Setting gefunden haben, mit dem wir gut arbeiten können. Ganz viele Unternehmen oder auch generell Einrichtungen auch des öffentlichen Dienstes sind da, glaube ich, noch weit entfernt von. Es gibt diesen wunderschönen Satz, den mal eine Kollegin aus der Weiterbildung bei mir mal gesagt hat, im Schulsystem, Bildungssystem bedeutet Digitalisierung, wir statten die Lehrer und die Schüler mit einem Tablet aus und machen Haken an die Digitalisierung. Also das ist so das Zeichen, finde ich, wo man merkt, wie falsch eigentlich so die Wahrnehmung ist. Also nur wenn ich die Hardware habe, bedeutet das nicht, dass ich digital arbeiten kann. Genau. Da braucht es noch ganz, ganz viel mehr.
Ja, es braucht in allererster Linie mal das richtige Mindset, die richtige Haltung, aber auch in dem Kontext aus meiner Sicht ein Bewusstsein dafür, dass wir ursprünglich nicht digital auf das 2D-Arbeiten ausgelegt sind. Und es geht uns einfach zu viel verloren und wir müssen gucken, wie wir das geschickt kombinieren können. Lieber David, was würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch als, will ich sagen, gut gemeinter Rat, das hört sich ganz komisch an, wie nett und sympathisch oder so nett, nein, aber wir haben ja jetzt einige Impulse geliefert, was schickst du ihnen denn noch mit auf den Weg?
Ja. Also was ich den Führungskräften und Zuhörern an dieser Stelle empfehlen möchte, ist, dass sie ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sie selbst, aber natürlich ihre Mitarbeitenden auch möglichst frei von digitaler Belastung sind. Komplett frei werden sie es nie ermöglichen können. Das wäre, glaube ich, illusorisch. Aber dafür braucht es psychologische Sicherheit, eine echte Vertrauenskultur. Nur wenn die da ist, würden sich Mitarbeiter wahrscheinlich auch äußern, dass sie eine digitale Stressbelastung haben. Und da greift der alte Spruch, wer redet, dem kann geholfen werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich eben dieses Umfeld schaffe, denn nur dann kann eine Führungskraft individuell auch die Betroffenheit der Mitarbeiter hier proaktiv beeinflussen. Deswegen ist das so, glaube ich, noch ein letzter Punkt, den ich unseren Zuhörern an der Stelle mitgeben möchte.
Super. Ganz herzlichen Dank. War sehr kurzweilig, sehr viele Impulse, auch für mich, lieber David. Und natürlich findet ihr Dr. David Bausch und sein Buch überall digital, wie sich das gehört. Und er macht sich keinen Stress, vermute ich, dabei. Und ja, bis vielleicht irgendwann mal wieder. Ich hatte die Woche auch einen Interviewpartner, der Thomas Wechsel, der war letztes Jahr auch bei mir. Und manchmal ist es auch wunderbar, die Entwicklung mitzuerleben in euren Fachbereichen und was sich da innerhalb eines Jahres oder einer Zeit getan hat.
Ja, sehr gerne.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss, Barbara.
Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.